Ja, auch von meinerseits ein herzliches Willkommen zu unserem heutigen Gottesdienst. Ja, ich wünsche uns eine gesegnete Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus, der ja auch gleichzeitig das Wort ist. Ja, wir wollen heute auf einen Text hören aus dem Johannesevangelium und wer das im Stillen mitlesen möchte, Johannes 14. Und zwar sind es die Verse 15 bis 31. Also Johannes 14 ab Vers 15. Und da lesen wir Folgendes. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen. Und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Und auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Da fragte ihn Judas, nicht Judas Ischariot, Herr, wie kommt es denn, dass du dich nur uns zu erkennen geben willst und nicht der Welt? Jesus gab ihm zur Antwort, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinen Worten. Und was ich euch sage, ist nicht mein Wort, ihr hört das Wort des Vaters, der mich gesandt hat. Diese Dinge sage ich euch, solange ich noch bei euch bin. Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch auch nicht entmutigen. Ihr erinnert euch, dass ich zu euch gesagt habe, ich gehe weg und ich komme wieder zu euch. Wenn ihr mich wirklich lieben würdet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Ich sage euch das alles, bevor es eintrifft, damit ihr, wenn es dann geschieht, auch glaubt. Viel werde ich nicht mehr mit euch reden können, denn der Herrscher dieser Welt hat sich bereits gegen mich aufgemacht. Er findet zwar nichts an mir, was ihm Macht über mich geben könnte, aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und so handle, wie der Vater es mir aufgetragen hat. Steht auf! Wir wollen jetzt gehen. Ja, Herr, zeig du nun dein königliches Walten, bringe Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten, mach uns still und rede du. Amen. Amen. Liebe Geschwister, ist es nicht so, dass, sage ich mal, so bei manchen Bibeltexten eigentlich alles klar ist? Mal das eine oder andere Beispiel. Wenn ich also sage, Psalm 23, dann sagst du sofort, der gute Hirte. Wenn ich sage, 1. Korinther 12, beziehungsweise 1. Korinther 13, dann sagen Bibelkenner, Geistesgaben, das Bild vom Leib, beziehungsweise das hohe Lied der Liebe. Oder wenn ich Lukas 2 aufrufe, dann denkt natürlich jeder sofort an die Weihnachtsgeschichte. Aber was ist, wenn ich mich auf Johannes 14 beziehe? Da wirst du vielleicht einen Moment drüber nachdenken und sagen, oh, ist doch nicht ganz so einfach. Da gibt es ja so viele Schubladen, die man herausziehen kann, dass man wirklich gar nicht weiß, wo soll man da eigentlich anfangen. Nicht? Und so ist es in der Tat bei diesem Text hier. Und jede Schublade hat ihre Berechtigung. Nicht? Die einen ziehen die Schublade Karfreitag. Ja, schauen wir in die Verse 30 und 31. Viel werde ich nicht mehr mit euch reden können. Denn der Herrscher dieser Welt hat sich bereits gegen mich aufgemacht. Er findet zwar nichts an mir, was ihm Macht über mich geben könnte, aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und so handle, wie der Vater es mir aufgetragen hat. Ja, und dann sagt Jesus, lasst uns jetzt gehen, wir wollen dorthin gehen. Jetzt kommt also wirklich für ihn die entscheidende Stunde. Nicht andere ziehen vielleicht die Schublade Ostern. Und auch die haben natürlich nicht ganz Unrecht, wenn ich mir so den Vers 19 anschaue, nur noch eine kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen, weil ich lebe, so werdet auch ihr leben. Und so kann man natürlich weitere Schubladen, man kann die ganze Feste da durchgehen, nicht die Nächsten ziehen die Schublade Himmelfahrt. Und haben auch recht, nicht wenn ich an den Vers 28 denke, ihr erinnert euch, dass ich zu euch gesagt habe, ich gehe weg und ich komme wieder zu euch. Wenn ihr mich wirklich lieben würdet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Und dann natürlich auch noch die Schublade Pfingsten, nicht? Hier ist ja auch ganz stark vom Heiligen Geist die Rede und die Nächsten sagen, also mich interessiert die Schublade Trinität. Und es gibt ja, ist ja hier einer von den ganz wenigen Texten, wo wirklich dieses Geheimnis der Dreieinigkeit, nicht dieses Geheimnis der Trinität da wirklich angesprochen wird. Also mal sehen, eine Fülle von Schubladen, die man ziehen kann. Allein dieser Text, diese 17 Verse, sie reichen aus, nicht, um eine ganze Bibelwoche zu füllen. Aber nun haben wir ja das Glück, dass wir an keinem dieser Festtage stehen und wir können also einen ganz, ganz, ganz anderen Einstieg hier wählen. Und dieser Text, liebe Geschwister, er steht ja in einem ganz bestimmten Rahmen. Und zwar, er steht im Rahmen dieser sogenannten Abschiedsreden von Jesus. Die sind uns ja eigentlich mehr bekannt, so aus dem Matthäus- und Lukas-Evangelium. Aber eigentlich, wenn man den Text wirklich genau durchliest, eigentlich sind es ja gar keine Abschiedsreden. Sie sind eigentlich gar nicht so zu lesen, denn Abschiedsreden, ja, Abschiedsreden haben immer so etwas Wehmütiges, immer so etwas Nostalgisches, immer etwas Melancholisches an sich. So nach dem Motto, wunderschön war die Zeit gemeinsam miteinander, aber jetzt ist sie ja vorbei und jeder muss jetzt zusehen, dass er durchkommt. Und es kann durchaus sein, dass uns dabei vielleicht also eine gewisse Verunsicherung oder ein gewisses Unbehagen überfällt. Und das stimmt ja auch in gewisser Weise, denn Jesus Christus sagt ja hier im Vers 27, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch auch nicht entmutigen. Nicht? Also so ist auf jeden Fall der Text nicht zu lesen als eine Abschiedsrede, sondern der Text ist ja auch nicht rückwärts gewandt, sondern er ist ja auch im Grunde genommen auf die Zukunft gerichtet. Nicht? Das Projekt geht ja jetzt eigentlich richtig los und insofern ist dieser Text, ja, wie soll man sagen, ist vielmehr so eine Vorbereitungsrede, ein Trainingsprogramm, nicht, ja, für die Ausrüstung der Jünger, für das, was jetzt auf sie wirklich jetzt zukommt. Und das kann man ja auch an diesem Text erkennen, liebe Geschwister, dass es in gewisser Weise eine Vorbereitungsrede Jesu Christi ist. Man braucht ja nur in einige Verse hineinzuhören, nicht? Vers 19, nur noch eine kleine Zeit. Vers 25, diese Dinge sage ich euch, man könnte jetzt gedanklich in Klammern hinzufügen, die sage ich euch jetzt, solange ich noch bei euch bin. Oder Vers 29, ich sage euch das alles jetzt, bevor es eintritt, damit ihr, wenn es dann geschieht, auch glaubt. Und dann nochmal eben dieser Vers 31, nicht steht jetzt auf, wir wollen jetzt hier von hier weggehen. Und man kann es auch daran erkennen, liebe Geschwister, nicht, dass es also kein Ausstieg ist von Jesus Christus, sondern im Grunde genommen ein Einstieg. Denn er sagt ja nicht, ich gehe weg, sondern das fällt ja in diesem Text gerade auf, in diesen 17 Versen. Er sagt ja mehrere Male, ich komme zu euch. Und das gleich dreimal, in Vers 18, in Vers 23 und in Vers 28. Und das ist, liebe Geschwister, eigentlich der Tenor dieses Textes nicht. Er verabschiedet sich nicht Jesus Christus, sondern er kündigt seine Ankunft an. Ja, welche Ankunft kündigt er an? Man denkt jetzt sicherlich zunächst mal nicht an die Ankunft zu Ostern, dass Jesus sich wieder als der Auferstandene da nach dem Kreuzesgeschehen nicht wieder seinen Jüngern präsentiert hat. Aber ich denke auch seine Ankunft im Leben jedes Einzelnen. Jedes Einzelnen, indem er wirklich zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kommt und dann wirklich auch geistlich leben kann, indem er sagt, dass er auch in ihnen wohnen möchte, in ihren Herzen. Und natürlich, er kündigt seine Ankunft an, indem er natürlich von seiner Wiederkunft redet. Nicht nachdem er also da bei seinem Vater gewesen ist. Also wir sehen hier, praktisch in Wellen sagt das Jesus Christus wirklich seinen Jüngern, der Heilige Geist kommt zu euch, ich komme zu euch, der Vater und ich komme zu euch. Nicht? Und das ist, ja liebe Geschwister, wenn man das so hört und liest, das ist ja dann keine Abschiedsrede, sondern das ist wirklich eine Vorbereitungsrede für die Zukunft der Jünger damals, für uns Jesus-Leute und für seine Gemeinde. Und das hat natürlich schon etwas näher interessiert, nämlich dieser Judas mit dem Zweitnamen Thaddäus. Der hakt nämlich nach und fragt und sagt, aber Herr, ich verstehe das Ganze nicht. Warum offenbarst du dich nur uns und warum nicht auch der Welt? Und Jesus gibt da jetzt ab Vers 23 eine Antwort und dort zeigt er ja in aller Schärfe, dass Jesus schon einen Unterschied macht, nicht zwischen denen, die an ihn glauben, nicht und denen, die zur Welt gehören und die eben nicht an Jesus Christus glauben. Und wenn wir diesen Text durchlesen, es ist ja schon erschreckend, was da von der Welt gesagt wird. Nicht die Welt empfängt, die Welt sieht, die Welt kennt keinen Geist, Vers 17. Die Welt sieht Jesus Christus nicht, Vers 19. Die Welt erfährt keine Jesus-Offenbarung, nicht hat keinen Frieden, Vers 27. Die Welt hat nur den dämonischen Fürsten dieser Welt, nicht Vers 30. Also erschreckendes, was hier wirklich von der Welt gesagt wird. So, es sind, wie gesagt, in dem Sinne keine Abschiedsrede von Jesus, sondern eine Vorbereitungsrede. Und jetzt ist die Frage, was sagt uns der Text? Nicht, was brauchst du zur Vorbereitung? Was brauchst du zur Vorbereitung? Und Jesus Christus würde dir eine dreifache Antwort geben. Er würde sagen, du brauchst mich, weil ich derjenige bin, der dir wirklich wahres, echtes Leben geben bzw. schenken kann. Und du brauchst mich, weil ich dann in deinem Leben auch bei dir Wohnung nehmen möchte oder in deinem Herzen wohnen möchte. Und du brauchst mich auch wirklich, weil ich derjenige bin, der dir wahren, echten Frieden geben kann. Und ich sage dir auch, warum du das brauchst. Du brauchst es, damit deine Vergangenheit geklärt ist. Du brauchst es, damit du die Gegenwart bewältigen kannst. Und du brauchst es, damit du auch getrost in die Zukunft hineingehen, in die Zukunft blicken kannst. Und so lasst uns mal diesen Text angehen. Zunächst mal, Jesus ist der, der wirklich wahres, echtes Leben spendet, gibt, schenkt, wie auch immer. Nicht Jesus kommt zu dir wirklich als der, der Leben spendet. So lesen wir es ja in dem Vers 19, im zweiten Teil, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Und da denkt man natürlich zunächst mal an Ostern, nicht dass Jesus sagt, ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme wieder und werde mich euch zeigen, ihr werdet mich sehen, ich lebe und auch ihr werdet wirklich leben. Und so war es ja nach Ostern. Nicht, da hat sich der auferstandene Herr, hat er sich nicht der allgemeinen Öffentlichkeit gezeigt, er ist nicht mehr durch die Lande von Norden bis Süden gezogen, sondern er hat sich ganz bewusst da seinen Jüngern offenbart, seinen Jüngern präsentiert. Und wenn Jesus hier von Leben spricht, liebe Geschwister, dann ist das nicht so ein Leben nach dem Motto, ja, Jesus lebt halt wieder oder so wie der wie der Lazarus gelebt hat oder wie die Tochter des Jairus oder der Jüngling zu Nahen. Nein, die alle mal ein paar Jahre bekommen haben und dann mussten sie halt doch wieder den ganz normalen irdischen biologischen Tod sterben. Nicht? Das, was Jesus hier unter Leben meint, ja, das ist von einer ganz anderen Qualität, von einer ganz anderen Dimension. Denn Jesus Christus hat hier die Macht des Todes besiegt. Nicht? Und der Vater hat am Ostersonntag dieses oder das, was da am Kreuz geschehen hat, nicht, hat er quasi mit seiner göttlichen Unterschrift also wirklich bestätigt. Und jetzt kann man ganz anders leben, liebe Geschwister, weil man nämlich Vergebung seiner Schuld bekommt. Nicht, weil man aus dem Tod befreit ist, weil das Gericht nicht mehr über einem steht, weil ein Machtwechsel stattfinden kann. Nicht heraus aus dem Machtbereich der Finsternis hinein in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Nicht, es ist ein ganz anderes Leben, liebe Geschwister. Und das haben alle Jesus-Leute und hoffentlich alle, auch wir hier, haben wir wirklich erfahren und können jetzt ganz, 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 ganz anders leben, liebe Geschwister. Und dieses völlig neue Leben, liebe Geschwister, beschreibt jetzt Jesus Christus, das wir also jetzt in ihm haben, beschreibt er jetzt mit zwei, ja, interessanten Begriffen, die nun wirklich solch ein neues Leben dank seiner Gnade geschenkt bekommen haben. Nicht, das sind ja jetzt nicht solche, die, was weiß ich, die jetzt nach einer neuen Religion oder in einer neuen Ideologie leben, sondern das sind solche, die wirklich ihren Herrn lieben, die sein Wort haben und die sein Wort auch wirklich halten mit seiner Hilfe. Und sein Wort haben und sein Wort halten heißt jetzt hier in unserem Text, hat zunächst mal nichts mit dem Dekalog, also mit den 10 Geboten zu tun, sondern Jesus ist ja das eine Wort, liebe Geschwister, Jesus ist ja das eine Wort des Vaters. Das heißt also, ihm und seinem Wort vertrauen, das ist es wirklich, was Glauben ausmacht. Und das heißt, ihn lieben, an ihm hängen, an dem, was er wirklich getan hat für dich, für mich, am Kreuz auf Golgatha. Und das ist letztlich ja das Kennzeichen der tiefen Beziehung zwischen Jesus Christus und seinen Leuten. Nur die Frage ist natürlich, wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Und jetzt kommt der Heilige Geist ins Spiel. Jetzt kommt der Heilige Geist ins Spiel, weil nämlich die Jesus-Leute ja den Heiligen Geist bekommen haben. So, jetzt muss man natürlich an dieser Stelle sagen, und das wird auch sicherlich jeder einsehen, du kannst jetzt hier an dieser Stelle das Thema Heiliger Geist überhaupt nicht voll ausschöpfen in seiner ganzen Höhe, Länge, Breite, Tiefe, falls das überhaupt möglich ist. Aber man wird sicherlich etwas Grundsätzliches sagen können, bevor wir auf die Frage kommen, warum brauchst du den Heiligen Geist? Zunächst mal muss man wirklich festhalten, nicht der Heilige Geist ist also kein eigenständiges Thema für sich. Nicht, er begegnet uns immer hier in dieser unzertrennlichen Gemeinschaft des dreieinigen Gottes. Nicht, er ist eine der drei Personen, in denen der lebendige Gott uns entgegentritt. Und man wird sicherlich, wenn man sich die Mühe macht, eine Vielzahl von Bibelstellen finden. Wir haben ja selbst hier in unserem Text, ich glaube, es ist der Vers 26, der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen, da haben wir sie alle drei, zum Beispiel hier im Vers 26. Es gibt noch eine Stelle aus Epheser 2, Vers 18, dann aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 13, der Vers 13 und eine weitere Stelle, 2. Thessaloniker, Kapitel 2, Vers 13. Das sind nun mal so einige Verse, die das also recht deutlich machen. Was man weiterhin sagen muss, der Heilige Geist ist auch keine verfügbare Kraft, die man für irgendetwas einsetzen kann. Nicht, er ist auch keine Marionette, was weiß ich, die man irgendwie durch spirituelle Techniken und durch gewisse Lobpreisrituale, was es da alles heute so auf dem Markt gibt, irgendwie da zum Schwingen bringen könnte. Also vergessen wir das alles, liebe Geschwister. Jetzt natürlich die entscheidende Frage, wozu brauchst du den Heiligen Geist? Wozu? Wozu brauchst du den Heiligen Geist? Du brauchst ihn natürlich zuallererst, um überhaupt glauben zu können. Ansonsten kommst du gar nicht zum Glauben. Nicht ansonsten bist du genauso geistlich blind für Jesus wie zum Beispiel deine Nachbarn. Nicht erinnern wir uns an Nikodemus. Der in der Nacht ein Gespräch dann mit Jesus Christus führte. Und Jesus musste ihm sagen, Nikodemus, undenkbar, dass du einen Kontakt zum lebendigen Gott bekommst, ohne dass es auf einer vom Geist geschenkten Basis funktioniert. Das muss von oben kommen, das muss vom lebendigen Gott kommen. Also ohne Wirken des Heiligen Geistes an unserem Herzen kein Glaube. Aber dabei bleibt es ja nun nicht. Du brauchst natürlich den Heiligen Geist, um auch dann, wenn du wirklich zum Glauben gekommen bist, gerade frisch zum Glauben gekommen bist, nicht, dass du auch tatsächlich weißt, dass du dann ein Kind Gottes bist und dass du Träger des Geistes bist. Nicht, dass der auferstandene und erhöhte Herr in deinem Herzen und damit auch in deinem Denken nicht persönlich gegenwärtig und wirksam ist. Nicht der Apostel Paulus, der hat das so ausgedrückt im Galaterbrief 2, Vers 20, in diesem kurzen Satz, Christus lebt in mir. Und da hatte dieses kleine Mädchen auch wirklich recht, denn dieses kleine Mädchen war frisch zum Glauben gekommen und hatte das voller Begeisterung in der Schule erzählt. Aber der Lehrer hatte dann ganz spöttisch zurückgefragt, tja, Carola, wie ist es denn nun, wenn du sagst, dass der Herr Jesus Christus in deinem Herzen wohnt und am nächsten Morgen der Teufel an deine Tür klopft? Und die Kleine antwortete, ach Herr Lehrer, wissen Sie, dann würde ich einfach den Herrn Jesus an die Tür schicken. Und ich denke, theologisch war das sehr konsequent gesprochen. Nicht, da spürt man wirklich etwas oder da wird wirklich etwas erkennbar, nicht von diesem, mein Jesus ist in mir, mein Jesus lebt in mir, ja, mein Jesus ist bei mir, ist wirklich jeden Tag bei mir, nicht? Und Jesus hatte das ja einmal auch zu seinen Jüngern gesagt, der Satz geht ja noch weiter, nicht bei mir alle Tage bis an der Weltende. Nicht? Und ich denke, das ist ein schönes Beispiel von diesem kleinen Mädchen, wirklich. Aber es geht ja noch weiter mit dem Heiligen Geist. Nicht der Heilige Geist wird auch dafür sorgen, liebe Geschwister, dass diese Gemeinschaft mit Jesus Christus, das heißt, die Liebe, die du zu ihm hast, deine Verehrung für ihn, dass sie immer enger, liebe Geschwister, dass sie immer erfüllter wird, dass sie immer weiter zunimmt. Das heißt also, der Heilige Geist bewirkt also, dass Jesus Christus verherrlicht wird. Jesus Christus verherrlicht wird, kann man auch in Johannes 16, Vers 14 nachlesen. Also um es nochmal etwas ausführlicher zu sagen, dass er, also Jesus Christus, in seiner Herrlichkeit, in seiner Heiligkeit, in seiner Sündlosigkeit, in seiner Retterfunktion, in seiner Größe, Macht, Liebe, wir können noch vieles einsetzen, dass er immer deutlicher wirklich in meinem Leben erkennbar wird. Und somit sorgt der Heilige Geist dafür, dass er nicht in dem Mittelpunkt steht, sondern dass allein der Herr Jesus Christus da wirklich im Mittelpunkt steht, das im Mittelpunkt des gesamten Interesses. Deswegen ist es auch undenkbar, dass der Heilige Geist von Jesus Christus sagen würde, er, Jesus, wird mich, den Heiligen Geist, verherrlichen. Unmöglich, undenkbar. Und deshalb wäre auch die Frage falsch, vollkommen falsch zu fragen, kennst du den Heiligen Geist? Sondern vielmehr kennst du den Herrn Jesus Christus. Nämlich an dem, wie gut du den Herrn Jesus Christus kennst, kannst du erst sehen, wie sehr der Heilige Geist schon an deinem Herzen wirklich gewirkt hat. Und deshalb ist es auch immer wieder eine gute Testfrage für jede Form von, was weiß ich, von evangelistischer, missionarischer Veranstaltung, nicht? Verherrlicht sie Jesus Christus? nicht, welch Geisteskind steckt hinter jener oder dieser Veranstaltung. Und als ich mich so ein bisschen mit dem Thema Heiligen Geist befasst habe, nicht, da musste ich so, und jetzt besonders hier, was diesen Punkt anbetrifft, dass er wirklich Jesus Christus verherrlicht in jeglicher Form, da musste ich so an eine Flutlichtanlage denken. Nicht, der Heilige Geist ist wie so eine Flutlichtanlage, nicht, die Jesus Christus von allen Seiten wirklich beleuchtet, liebe Geschwister, und ihn groß macht. Nicht, und er ist zudem auch der beste, ja, wie soll man sagen, der beste Bibellehrer für Bibelauslegung. Erinnern wir uns an die Emmausjünger, was Jesus damals bei den Jüngern noch selbst gemacht hat. Nicht, dass er mit ihnen Bibelstunde gehalten hat und ihnen die Zusammenhänge erklärt hat. Das macht er jetzt bei dir eben durch den Heiligen Geist. Nicht der Heilige Geist, der dich alles lehren wird, der dich an alles erinnern wird, was Jesus Christus also gesagt hat. Und angesichts dessen, liebe Geschwister, was in dieser Welt und auch sicherlich fast zu jeder Zeit, was da wirklich an unterschiedlichen Stimmen, an unterschiedlichsten Stimmungen, an unterschiedlichsten Möglichkeiten, an unterschiedlichsten Ideologien wirklich auf dich einstürmt, nicht in deine Seele dringen will, liebe Geschwister, ja, da ist es doch etwas Wunderbares, dass wir einen Beistand haben, dass wir einen Tröster haben, dass wir einen Verteidiger haben, der uns wirklich in alle Wahrheiten lehrt, dass wir wirklich auf die, sagen wir es auch nach Johannes, der wirklich auf die Stimme des guten Hirten hört. Dass wir wirklich auf die Stimme des guten Hirten hören kann. Nicht der uns wirklich in dem ganzen chaotischen, in dem ganzen Wirrwarr unserer Zeit uns wirklich einen klaren Kurs gibt und wir nicht auf den Zeitgeist hören müssen, liebe Geschwister. Und der Heilige Geist, ja, der Heilige Geist, er verändert dich auch in das Bild Jesu Christi. Und auch hier, das ist auch wieder interessant, wie auch hier der Heilige Geist jetzt zurücktritt. Nicht, und wiederum gilt auch bei diesem Punkt, dass auch der Heilige Geist nicht hier in Eigenregie handelt, sondern dass es der Herr Jesus Christus ist, der durch den Heiligen Geist dein Leben verändert. Dein Leben verändert und dich Jesus Christus also immer ähnlicher machen möchte. Wenn wir das hören, das klingt natürlich auf der einen Seite wunderschön, aber auf der anderen Seite auch erschreckend, liebe Geschwister. Das muss man ganz nüchtern sehen. Denn wenn wir ehrlich zu uns sind, wie oft haben wir den Heiligen Geist und damit auch Jesus Christus in unserem ganz normalen Alltagsleben, in unserem ganz normalen Nachfolgeleben wirklich betrübt? Nicht wie mittelmäßig oder beziehungsweise selbstbezogen, nicht sind wir immer in unserer Nachfolge zurückgeblieben hinter dem, was uns Jesus Christus eigentlich wirklich schenken möchte, liebe Geschwister. Und deswegen, so als letzten Punkt, es gibt ja sicherlich noch mehrere Punkte, die man jetzt zum Heiligen Geist sagen kann, aber jetzt ein letzter Punkt, der auch etwas Tröstendes ist, etwas Ermutigendes ist, liebe Geschwister, denn der Heilige Geist versichert dich trotzdem, trotz deiner Beschränktheit, deiner Begrenztheit, versichert er dich trotzdem der unverbrüchlichen Treue des Herrn Jesus Christus. Nicht Epheser 1, Vers 13, dieses Stichwort Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Man könnte jetzt auch hier sagen, Versiegelung mit dem Heiligen Geist könnte unter anderem auch bedeuten, dieses Bewahren, nicht? Damit niemand an dich heran kann, damit dich niemand antasten kann, damit niemand Macht über dich gewinnen kann, dem du eigentlich nicht gehörst. Nicht? Und du stehst unter dem kompletten Schutz von Jesus Christus. Und darauf gibt dir der Heilige Geist, wie wir so sagen, Brief und Siegel, liebe Geschwister. Das soll mal genügen, was den Heiligen Geist anbetrifft. Und angesichts dessen, dass du den Heiligen Geist brauchst und dass du den Heiligen Geist hast, ist uns das eigentlich bewusst, dass wir ein übernatürliches Leben führen. Ein übernatürliches Leben in dem Sinne, dass dich der lebendige Gott aus der Ewigkeit lenkt und leitet, liebe Geschwister. Nicht, dass du erfährst, dass er dich durch dein Wort tröstet, ermahnt, ermutigt, aufrichtet und so weiter. Nicht, dass du für andere betest und du mit dem Eingreifen Gottes aus der Ewigkeit rechnest, jetzt in welcher Form jetzt auch immer. Nicht, dass du dich über Wahrheiten freuen kannst, schau, worüber die Nichtchristen nur spöttisch lächeln, liebe Geschwister. Dass du mit Jesus reden kannst wie mit einem Freund. Nicht, denken wir an Johannes 15, Vers 14. Nicht übernatürlich, obwohl du Jesus nie gesehen hast, hier auf Erden, nie gesehen hast, und du so ein ganz normaler Mensch mit deinen ganz normalen Beschränkungen und Begrenzungen bist. Nicht? Ist uns das wirklich bewusst, dass wir in diesem Sinne wirklich ein übernatürliches Leben führen, liebe Geschwister? Das ist das Erste, was uns dieser Text mitgibt, dass Jesus derjenige ist, der uns wirklich das wahre, echte Leben schenkt. Dass wirklich bei jedem von uns in dieser Hinsicht auch die Vergangenheit geklärt ist. Und eng zusammenhängt natürlich der nächste Punkt, dass der Herr Jesus Christus auch wirklich bei uns Wohnung nehmen möchte, dass er wirklich auch in unserem Herzen wohnen möchte, liebe Geschwister. Und ich komme nochmal auf diese Frage von dem Judas mit dem zweiten Namen Thaddäus zurück, worauf Jesus Christus ja diese geniale Antwort gibt und sagt, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Und liebe Geschwister, das war ja schon immer das große Projekt des lebendigen Gottes, wirklich diese Gemeinschaft mit den Menschen, wirklich, dass er Wohnung bei seinen Leuten hat. Das fängt ja schon in 1. Mose 1 und 2 an, nicht in der Erwähnung dieses Gartens, nicht? Wo schon ein Stück dieser Gemeinschaft also sichtbar wurde. Nun gut, wir wissen, wie das Ganze geendet hat, aber damit hat das Projekt für den lebendigen Gott ja nicht aufgehört. Nicht, dann geht es ja weiter. Dann kommt das Projekt mit der Stiftshütte. Nicht, und da sagt der lebendige Gott in 2. Mose 29, Vers 45, da sagt er, ich will unter den Kindern Israels wohnen und ihr Gott sein. Auch wenn das erstmal noch ein schwaches Abbild gewesen ist von diesem Wohnen Gottes bei seinen Kindern, bei seinen Menschen. Und dann geht's weiter, Kapitel 37 beim Propheten Hesekiel, wo von der Auferstehung seines Volkes die Rede ist und am Ende dieses Kapitels wieder der Satz steht, nämlich in Vers 27, und ich will unter ihnen wohnen und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und dann habe ich noch eine Stelle gefunden beim Propheten Sacharja, wo es heißt, in Sacharja 9, Vers 8, aber du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir und will bei dir wohnen. Und das hört ja jetzt im Alten Testament nicht auf. Nicht, machen wir einen riesengroßen Sprung ins Neue Testament, in das letzte Buch der Bibel, in das Buch der Offenbarung, in Kapitel 21, Vers 3, da heißt es, und ich hörte eine große Stimme vom Himmel, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst Gott mit ihnen, und wird ihr Gott sein. Genau die Worte, die Jesus hier in unserem Text für seine Jünger und damit auch für seine Gemeinde sagt. Und als mir das so klar wurde, nicht dieses Wohnen Gottes bei den Menschen, da habe ich mich natürlich auch gefragt, was muss das für ein Gott sein, der wirklich ein Interesse hat, bei dir zu wohnen, so nah mit dir zu leben, ja, man möchte ja sagen, ja, wohnen, leben zu wollen, nicht, der nicht irgendwo, was weiß ich, in fernen Galaxien da seine Himmelssphäre hat und in möglichst größtem, weiten Abstand von der sündigen Menschheit da eine unbeschreibliche Herrlichkeit hat. Nicht, was ist das für ein ungeheurer Wert, dass der Vater mit dem Sohn bei dir wohnen will? Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, weil nicht nur was für ein ungeheurer Wert, sondern auch was für eine ungeheure Investition war dazu nötig, damit das überhaupt möglich wird. Nicht Gott hat seinen Sohn investiert, damit das Projekt Wohnung bei den Menschen nehmen tatsächlich auch Gestalt annehmen konnte. Nicht, dass wir uns das mal wirklich vor Augen halten. Und da ist es ja doch selbstverständlich, dass wir wirklich das respektieren, dass wir wirklich Ehrfurcht zeigen vor diesem Projekt, nicht, was bereits in uns Jesusleuten ja schon stattgefunden hat. Ein Stück weit dürfen wir das ja jetzt schon erleben, liebe Geschwister. Aber das Ganze hat natürlich auch Konsequenzen. Wenn du das begriffen hast, dass er in dir wohnt, dann ist es natürlich eine Herausforderung, auch entsprechend wirklich zu leben. Dass du dich eben nicht mit dem Status quo deiner geistlichen Existenz da zufrieden gibst, so nach dem Motto, naja, irgendwann bin ich ja zum Glauben gekommen, habe ich ja gesagt, der Herr ist jetzt in meinem Leben, er regiert es und damit ist alles gut. Sondern dass du so praktisch wie möglich dein Leben verändern lässt durch die Kraft des Heiligen Geistes, liebe Geschwister. Das ist die Konsequenz, die man daraus wirklich ziehen sollte. Und damit du jetzt natürlich, und das ist sicherlich in unserer Zeit noch wichtiger, dieser letzte Punkt, damit du jetzt auch getrost und zuversichtlich in die Zukunft gehen kannst, in die Zukunft blicken kannst, brauchst du den Herrn Jesus Christus auch deshalb, weil er derjenige ist, der dir wirklich wahren, echten Frieden gibt. Und über Frieden wird ja geredet und geredet und geredet. Und wir wissen, dass kein Tag vergeht ohne, was weiß ich, ohne Schlagzeilen über Krieg, über Terror, über Messerattacken und so weiter und so weiter. Nicht? Und viele Menschen sind jetzt verunsichert über das, was die Zukunft womöglich noch bringt. Und wir dürfen uns nicht wundern, dass die Suizide und dass die psychischen Erkrankungen also zunehmen. Ich habe vor kurzem meine Statistik gelesen, wenn sie stimmt. Also es ist schon erschreckend, was da für Zahlen auftauchen. Nicht überall auf der Welt sehen sich die Menschen nach Frieden und Ruhe. So, und jetzt kommt Jesus Christus und redet auch von Frieden. Und wir wissen, bei ihm ist das keine leere Floskel, sondern er hält in der Tat, was er da wirklich verspricht, liebe Geschwister. Aber wir müssen uns natürlich die Frage stellen, was ist das für ein Friede, den Jesus da bringt? Wie bekommen wir diesen Frieden, liebe Geschwister? Wie geht das? Und ich denke, so wie wir ein übernatürliches Leben führen, so ist auch dieser Friede übernatürlich, liebe Geschwister. Das ist ein Frieden, den die Welt nicht hat und den die Welt auch nicht geben kann, liebe Geschwister. Nicht, das mag durchaus hart klingen, aber es ist so. Und wer sich vielleicht so ein bisschen mit der Göttermythologie auskennt, da gibt es nämlich diese griechische Göttin Irene. Aber die hatte immer diesen kleinen Plutos bei sich. Und dieser Plutos, er steht für Wohlstand und Reichtum. Nicht? Und wenn wir noch mal so zurückblicken, diese letzte Bundestagswahl, nicht? Da war das ja auch immer wieder so, dass die Politiker mit Wohlstand und mit Reichtum und mit Frieden operieren. Und ich denke, das ist so eine Form, nicht, von Frieden, die, nicht, was die Welt also wirklich verkündigt, was sie wirklich propagiert. Und das römische Pendant dazu, nicht, ist diese Göttin Pax. Und die taucht immer mit dem Lorbeerkranz auf. Und dieser Lorbeerkranz, der steht für den menschlichen Verstand. Nicht, also für die Fähigkeit, wirklich jede Sache in den Griff zu kriegen. Nicht, und wenn wir uns daran erinnern, wir haben manche Aussagen diesbezüglich in der Vergangenheit gehört. Wir kennen den Satz, nicht, wir schaffen das. Nicht das englischsprachige Pardon dazu, yes, we can, kennen wir alles. Nur, was diese beiden Göttinnen, ich sag's mal so, seitdem geschafft haben, nicht, das sehen wir ja heute nur allzu deutlich, liebe Geschwister. Aber was ist das nun? Was ist das nun für ein Frieden, von dem Jesus Christus hier spricht? Ich möchte das zunächst mal an einem biblischen Beispiel deutlich machen. Wir kennen ja alle die Geschichte mit Paulus und Silas. Die saßen eines Tages da im tiefen Kerker, im Stock eingespannt. Die wussten also nicht, was sie wirklich erwartet. Ja, und waren dennoch voller Freude und Ruhe in ihrem Gott. Sodass sie trotz aller widriger Umstände da um Mitternacht ihre Lobpreislieder da singen konnten. Ja, das ist so ein Friede, lieber Gott, liebe Geschwister. Das ist so ein Friede, ja, der völlig unabhängig ist von den Umständen, aber abhängig von der Güte und von der Gnade des lebendigen Gottes. Nicht, oder denken wir an die Bootsfahrt der Jünger mit Jesus. Nicht, als sie da plötzlich in einen fürchterlichen Sturm hineinkamen, nicht drohten unterzugehen und dachten, ihr letztes Stündlein habe geschlagen. Tja, und Jesus, bedenken wir, er war auch Mensch. Der schlief, denn er hatte einen Frieden, den die Jünger zu der Zeit eben noch nicht hatten. Oder denken wir noch mal ein letztes Beispiel, denken wir an Pontius Pilatus, nicht, der im Gespräch vor der Verurteilung mit Jesus Christus völlig verunsichert war, aufgrund des Friedens nicht und der Ruhe, die von Jesus Christus wirklich ausging. Übernatürlich, eben nicht von dieser Welt. Eben nicht von dieser Welt. Aber wie komme ich dahin? Wie kommt ein Mensch dahin, der den Heiligen Geist hat? Wie kommt er jetzt wirklich dahin? Da ist ja zunächst mal ganz entscheidend, dass du erstmal einen grundsätzlichen Frieden mit dem lebendigen Gott hast. Denn jeder von uns weiß, du kommst als Feind Gottes hier auf diese Welt. Du wirst in diese adamitische Körperschaft hineingeboren, nicht? Und wie gesagt, du kommst als Feind Gottes auf die Welt, ob dir das bewusst ist oder nicht bewusst ist, spielt keine Rolle. Und der Grund dafür ist natürlich die in dir wohnende Sünde, die dich zum Aufstand nicht gegen Gott führt. Das ist nun mal Fakt. Nicht? Und das ist ein Kriegszustand, der nicht schlimmer sein kann, weil er dich nämlich in die ewige Verdammnis führt, in das ewig getrennt sein von Gott. So, und jetzt die entscheidende Frage: Wie kannst du mit dem lebendigen Gott Frieden schließen? Wie kann dieser Kriegszustand beendet werden? Nicht, und da gibt uns der Apostel Paulus die Antwort, Römer 5, Vers 1. Da du nun aus Glauben gerechtfertigt bist, hast du auch Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. So ist es. Und das alles ist einzig und allein ein Geschenk der Gnade des lebendigen Gottes. Und nochmal, dafür hat Jesus Christus einen hohen, sehr, sehr, sehr hohen Preis bezahlt. Und der Friede, nicht von dem Jesus jetzt hier in unserem Text spricht, nämlich dieser übernatürliche Friede Gottes, ist jetzt nun die Folge dieses grundsätzlichen Friedens mit Gott. Den musst du aber erstmal haben. Die Sache muss geklärt werden. Und dieser übernatürliche Friede Gottes gilt aber nur den Menschen, die diesen grundsätzlichen Frieden mit Gott haben und durch den Glauben an Jesus Christus mit dem Vater wirklich versöhnt sind. Das ist ja schon interessant. Bereits bei der Geburt Jesus Christus haben die Engel Folgendes verkündigt. Lukas 2, Vers 14. Friede auf Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Also Gottes Wohlgefallen ruht. Und dieser übernatürliche Friede, der speist sich natürlich, ja, aus welcher Quelle? Die Quelle ist Jesus Christus. Denn er sagt ja, meinen Frieden gebe ich euch. Oder nehmen wir eine andere Stelle aus 2. Thessaloniker 3, Vers 16. Er aber, der Herr des Friedens, gebe euch den Frieden alle Zeit und auf alle Weise. Es gibt also keinen echten Frieden irgendwo anders, liebe Geschwister, bei keinem Psychologen, bei keinem Therapeuten, in keiner Heilslehre, was weiß ich, nicht in irgendwelchen Beruhigungspillen oder Zerstreuungen, wie auch immer, liebe Geschwister. Jesus Christus ist derjenige, der uns wirklich wahren, echten Frieden geben kann. Aber wie gesagt, du musst erstmal den grundsätzlichen Frieden haben, das heißt, dass der Zorn Gottes eben nicht mehr über deinem Leben steht. Das muss natürlich klar sein. Und dieser übernatürliche Friede, ja, der steht natürlich in völligem Kontrast wirklich zum Frieden der Welt. Völligem Kontrast. Jesus sagt es ja in Vers 27, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Nicht? Und wenn wir da in die Welt hineinschauen, liebe Geschwister, was weiß ich, nicht, vom Frieden ist die Rede, vom Pazifismus ist die Rede, Friedenskonferenzen, Sicherheitskonferenzen, UNO-Friedensmissionen, jedes Jahr Verleihung des Friedensnobelpreises. Was für ein Aufwand. Und trotzdem ist der Weltfriede sehr, sehr, sehr brüchig. Wenn er besteht, dann nur vielleicht vorübergehend. Nicht? Viel wichtiger ist da der Vers 1. Thessaloniker 5, Vers 3. Wenn sie nämlich sagen, Friede, Friede, Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen. Also von Frieden von Menschen gemacht, bleibt letztlich eine Illusion. Aber ich sag mal so, man braucht gar nicht in die große Weltlage hineinzuschauen. Es genügt schon ein Blick in die kleinste Zelle der Gesellschaft, nämlich in Ehe und Familie, um dort wirklich, was weiß ich, Streitigkeiten, Kriegszustände aufzudecken. Das reicht manchmal auch schon, um das wirklich zu sehen. Und dann ein letzter Gedankengang, was diesen dritten Punkt anbetrifft. Auch zu diesem übernatürlichen Frieden, liebe Geschwister, auch der hat seine Auswirkungen. Das ist ja interessant, hörte jetzt nicht zu unserem Predigtext, aber in dem ersten Vers sagt Jesus ja auch, euer Herz erschrecke nicht. Und das sagt er ja nochmal in Vers 27, euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Und ich denke, wenn Jesus Christus das wiederholt, dann hat das schon einen ernsthaften Hintergrund. Denn wenn unsere Herzen diese Auswirkungen nicht vorweisen, dann zeigt es letztendlich unseren Unglauben, weil wir nicht der Zusage unseres Herrn Jesus Christus vertrauen. Das muss man natürlich auf der anderen Seite auch ganz nüchtern sagen, nicht? Und wie oft ist vielleicht unser Herz verzagt, nicht? Wenn wir mal so in unser Leben hineinschauen, nicht? Das sind also diese drei ganz wichtigen Punkte, die aus diesem Text wirklich hervorgehen, nicht? Und danken wir unserem Herrn Jesus Christus wirklich dafür, nicht, dass er zu uns gekommen ist als derjenige, der wirklich wahres, echtes Leben schenkt, nicht, der in dir Wohnung genommen hat, der in deinem Herzen wohnt und der dir auch wirklich den wahren, echten Frieden gibt. Und dein Wunsch sein, dass dieser heutige Text dich auch wirklich dazu ermutigt, deinen Zeitgenossen gegenüber noch mehr von Jesus Christus wirklich zu erzählen. Amen. Ich darf euch bitten, dass wir uns zum Gebet erheben. Ja, danke, Herr Jesus Christus. Du hast dich eben nicht verabschiedet. Nein, du hast deine Ankunft angedeutet dadurch, dass wir zum geistlichen Leben kamen, dass der Vater und der Sohn jetzt schon in uns wohnen und dass du eines Tages wirklich wiederkommen wirst. Und wir wollen dir von Herzen danken für diese Zusage, auch für die kommende Woche, Herr, dass wir mit dieser Zusage in die neue Woche gehen dürfen. Und jetzt bitten wir dich, Herr Jesus Christus, dass du, so wie du es hier versprochen hast, auch in dieser Weise zu uns kommst. Du, der uns das Leben gegeben hat, der den Geist uns lehrt, der uns das Glück einer geistlichen Existenz vor Augen stellt und der uns auch herausfordert, so zu leben, wie es dir entspricht. Und der uns einen Frieden gibt, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Gelobt seist und gepriesen seist du darüber. Amen.